Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den dritten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den dritten Teil des Themas Die 10 Plagen Ägyptens. 2. Mose, die Kapitel 1 bis 12.
So, wir kommen zum letzten Teil. Nochmals zu den Reaktionen. Also ich denke, das ist sehr aktuell, diese Verhandlungen, diese bilateralen Verhandlungen, die der Pharao mit Israel versuchte durchzubringen. Opferung in Ägypten, nur die Männer gehen und dann ohne Opfertiere. Gerade was der Vorschlag nur die Männer sollen gehen anbetrifft. Mose wollte die ganzen Familien beieinander. Und das ist doch auch im Zeitgeist heute, dass man die Gemeinde splitten will. In die Jugend und die Alten. Das spricht nicht gegen Jugendarbeit. Aber dass Gemeinde, Gottesdienst, nach Gottes Plan, das soll eine Sache sein, die die ganze Familie umfasst. Die kleinen und die großen Männer und Frauen. Gott will ganze Familien. Das zieht sich auch durch die ganze Bibel hindurch. Wir denken, die Rettung in der Arche. Gott wollte ganze Familien beieinander haben. Und Paulus sagte auch dem Gefängniswärter, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Es ist ganz wichtig, dass wir das nicht zulassen, dass die Gemeinde eben aufgesplittert wird in verschiedene Gruppen. Und ich glaube, das mit der Opferung in Ägypten haben wir auch verstanden. Also, wenn wir Gottesdienst als Disco und so weiter, ich habe das heute Morgen ein bisschen angetönt, das ist absolut unakzeptabel. Mose sagt, so geht das nicht. Wir gehen raus. Wir trennen uns von Ägypten. Jetzt gehen wir weiter zur nächsten Tabelle. Wir wollen jetzt diese Plagen anschauen, wieder auf dem Hintergrund der Ägyptologie, der ägyptischen Religion. Warum das Gericht über das Nilwasser, das zu Blut wurde? Die Ägypter verehrten Hapi oder Apis, ein Gott mit Stierkopf. Das war der Gott der Nilüberschwemmungen. Nicht wahr? Die Nilüberschwemmungen, die waren ja sehr wichtig für das Leben in Ägypten. Diese Nilüberschwemmungen brachten den fruchtbaren Schlamm und dann wurde da hineingesät und das sicherte gewissermaßen das Leben in Ägypten. Bis in jüngste Zeit hinein. Und die Sowjetunion hat das dann kaputt gemacht mit dem Aswan-Staudamm. Das ist eine Katastrophe, was die da denen aufgebürdet haben. Aber das nur nebenbei. Aber anstatt dem Schöpfergott die Ehre zu geben, dass er nach Apostelgeschichte 14 den Heidenvölkern fruchtbare Zeiten und Regen und so weiter gegeben hat und Freude, haben sie die Nilüberschwemmungen als Gott verehrt. Oder auch Isis wurde als Göttin des Nils verehrt. Chnum, Gott mit Wiederkopf, wurde verehrt als der Bewacher des Nils. Und nun Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagt, jetzt soll die Quelle des Lebens in Ägypten soll zu einem Fluch werden. Da wurde deutlich, wer das letzte Wort spricht in Ägypten. Das war also ein Gericht über diese falschen Götter. Dann kam die Froschplage. Die Göttin Heket wurde dargestellt mit Froschkopf. Das ist eine der verschiedenen Gestalten der Göttin Hathor, der Liebesgöttin. Und so hat also der Gott Israels befohlen, diese Frösche sollen zu einer furchtbaren Plage werden für ganz Ägypten, um zu zeigen, dass diese Froschkopfgöttin überhaupt nichts zu berichten hat, wenn Gott, der Gott der Bibel, befiehlt. Dann kamen die Stechmücken, eine furchtbare Plage für das ganze Volk. Nun, der Pharao wurde ja angesehen als Inkarnation des Sonnengottes Re. Und der sollte den Lauf der Geschichte lenken. Und er sollte für das Wohl seines Volkes sorgen. Aber der Pharao konnte das nicht verhindern. Und so wurde er gewissermaßen damit gerichtet. Übrigens, diese Liste ist nicht vollständig, sondern einfach ein paar Anregungen zu zeigen, dass bei jeder Plage Götter Ägyptens betroffen worden sind. Dann bei den Hundsfliegen, ich komme darauf noch zurück, was das soll, da haben wir auch wieder ein Gericht über den Pharao, der ja für das Wohl seines Volkes sorgen sollte. Dort übrigens, da sind wir beim zweiten Zyklus, zweite, dritte Dreiergruppe, da gab es eine Scheidung zwischen Israel und Ägypten. Die Israeliten wurden nicht betroffen. Schlagen wir das auf, 2. Mose 4. Nein, die vierte Plage, aber 2. Mose 8, Vers 21. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so werde ich Hundsfliegen senden über dich und über deine Knechte und über dein Volk und deine Häuser. Sehen wir, wie die Beamten, die Knechte und das Volk unterschieden wird. Und die Häuser der Ägypter werden voll Hundsfliegen sein und auch der Erdboden, auf dem sie sind. Und ich werde an selbigem Tag das Land Gosen aussondern, in welchem mein Volk weilt, dass da selbst keine Hundsfliegen seien, auf dass du wissest, dass ich, Jahwe, in der Mitte des Landes bin. Und ich werde eine Scheidung setzen zwischen meinem Volk und deinem Volk. Morgen wird dieses Zeichen geschehen. Und da zeigt Gott, aber ich kann für das Wohl meines Volkes sorgen. So eindrücklich. Die Ägypter werden geplagt, Israel wird verschont. Dann die fünfte Plage, Viehpest, war ein Schlag wieder auf Happi, Gott mit Stierkopf, Hathor, die als Kuh verehrt wurde. Eben nebst dem, dass sie ja verschiedene Gestalten annehmen konnte, auch ein Frosch. Chnum war, wie schon gesagt, ein Gott mit Widderkopf. Und Sunu war der Gott der Pest. Aber es wurde deutlich, dass Jahwe, er ist Herr über Viehpest. Dann kamen die Geschwüre. Sechmet war die Göttin mit Macht über Krankheiten, die konnte das aber nicht verhindern. Und Isis war eine Göttin der Heilung, hatte auch nichts zu berichten. Dann kam die siebte Plage, Hagel, Seth, ein sehr wichtiger Gott bei den Ägyptern, war unter anderem der Gott des Sturms, konnte da auch nichts ausrichten, zugunsten von Ägypten. Nut, die Himmelsgöttin, auch nicht. Osiris, Gott der Ernte und der Fruchtbarkeit, konnte auch nichts tun, denn durch den Hagel wurde ja der Flachs und die Gerste, wurde der Flachs zerschlagen, ja? Ein Teil der Ernte wurde da zerstört. Und dann haben wir die Heuschrecken, die alles abfraßen. Das war wieder ein Schlag gegen Osiris, den Gott der Ernte. Dann kam die Finsternis und wir wissen ja, dass insbesondere die verschiedenen Arten von Sonnengöttern in Ägypten eine ganz entscheidende Rolle spielten. Darum war das wieder ein Schlag speziell gegen Re, den Sonnengott, oder Horus, der auch als Sonnengott verehrt wurde, und gegen Pharao, der als Inkarnation von Ra und Horus Osiris betrachtet wurde. Das ist also ein bisschen verwirrend, oder? Man weiß jetzt nicht, ja, was ist jetzt der Pharao? Ist das Horus oder ist das Re? Die ägyptische Religion ist so paradox, so widersprüchlich in sich. Und im Lauf der Zeit in der Geschichte hat sich diese Religion immer wieder gewandelt. Und da wurden auch verschiedene Götter wieder gleichgesetzt, die früher getrennt waren. Aber das ist etwas ganz Typisches für Heidentum. Dem sagen wir mit dem Fremdwort Synkretismus, Religionsvermischung. Das ist typisch für alle Religionen außer der Bibel. Ja, wir haben doch in der Schule haben wir doch gelernt, Jupiter bei den Römern, das ist das gleiche wie Zeus bei den Griechen. Und Artemis bei den Griechen, das entspricht der Diana und so weiter. Wir haben all diese Götter gelernt, wie die gleichgesetzt werden. Und wir haben wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht. Da muss ich sagen, ja, aber hallo, wie geht das, diese Gleichsetzung? Das waren die Griechen, das waren die Römer. Ja, das war wirklich so. Auch die Römer, die haben, wenn sie ein Volk erobert haben, haben sie mal angeschaut, was haben die für Götter. Und haben sie versucht, das können wir gleichsetzen mit dem, was wir da schon haben, die auch, mit der und so. Und dann war vielleicht einiges da, das man nicht gleichsetzen konnte. Dann haben sie das gleich aufgenommen in das Pantheon. Die Religion war also, der Römer war offen für alles. Da konnte man integrieren. Und da gab es dann das Christentum im Römischen Reich. Und das Römische Reich wollte man ja politisch zusammenhalten durch den gemeinsamen Kaiserkult. Und das haben alle gemacht, also die Juden. Aber die hatten eine Spezialregelung bekommen. Da gab es effektiv ein bilaterales Abkommen, ganz, ganz außergewöhnlich. Die waren wirklich davon verschont. Aber sonst niemand. Alle mussten den Kaiserkult annehmen. Die Juden, das war sowieso von den Römern aus gesehen ein ganz komisches Volk. Und da muss man spezial behandeln. Auch die Legionären aus dem Judentum, die waren so komisch. Die wollten nur gewisse Dinge essen und anderes nicht. Und am Sabbat, am Samstag, wollten die nie arbeiten. Die waren sehr verhasst wegen diesen Spezialdings. Aber die waren so auf der Seite. Aber dann kam das Christentum. Und da wollten immer mehr Leute, die sagten, nein, wir räuchern nicht dem Kaiser. Die sagten, sind die verrückt? So dumme kleine Sklaven, sehr viele solche und aus der Unterschicht, die haben sich da bekehrt. Jetzt wollen die so stur sein. Rom ist doch offen für alles. Man durfte all diese Kulte, die aus dem Osten kamen und aus Ägypten, diese Geheimkulte, das war ja in damals. Das durfte man alles praktizieren. Doch kein Problem. Aber einfach das andere noch dazu. Aber die waren stur. Die sagten, nein, wir räuchern den Kaiser nicht. Aber dann müsst ihr vor die Löwen. Ja, dann gehen wir vor die Löwen. Das war für das römische Denken so unmöglich. Wie können die so stur sein? Und schließlich, meine, hätten sie ja sagen können, das mit dem Räuchern, das ist ja nur einfach Räucherstoff, ich denke mir gar nichts dabei, ich mache es einfach und dann bekomme ich den Libellus, den Ausweis, ich habe es gemacht und dann ist die Sache erledigt. Und da waren so viele so stur und die haben gesagt, nein, es geht nicht. Und wir sehen, das Heidentum kann nicht verstehen, dass wir sagen, nein, keine Gleichsetzung. Denn das Heidentum kann alles gleichsetzen. Und darum auch die Leute in unserer Gesellschaft, die sagen, ist doch toll, all diese Religionen und Allah im Hinduismus die Götter und so. Letztlich ist ja doch alles dasselbe, oder? Eigentlich wollen doch alle dasselbe. Und da sind diese sturen Fundamentalisten, die sagen, nein, ist nicht dasselbe. Aber heidnisches Denken kann alles gleichsetzen, kann alles verbinden, kann alles kombinieren. Und das Bibel sagt, nein, es gibt einen wahren Gott und sonst nichts. Gut, also das ein bisschen zu dieser Problematik, dass eben selber in der ägyptischen Religion so viele Widersprüche da waren, aber das wurde gar nicht als Widerspruch empfunden, sondern als wunderbare religiöse Harmonie. Ja, also jetzt kommen wir noch zur zehnten Plage. Die Erstgeburt wurde geschlagen. Es war ein Schlag gegen Min, den Gott der Zeugung, gegen Heket, die Göttin, die Liebesgöttin, die auch die Göttin der Geburt für die Frauen war, Isis, die als Göttin des Kinderschutzes verehrt wurde, und wieder gegen den Pharao und speziell gegen den Pharao-Sohn, denn der Erstgeborene wurde ja getötet. Aber der war ja eine Inkarnation auch wieder vom Sonnengott. Fragt man sich auch, ja, wie geht das? Da ist der Pharao da und dann der Sohn auch noch eine Inkarnation. Wie geht das? War für sie kein Problem. Nicht wahr? Wenigstens bei den Tibetanern, da gibt es nur einen Dalai Lama aufs Mal. Ja, die müssen ja immer wieder warten, bis der gestorben ist. Und dann gibt es wieder einen neuen Dalai Lama. Aber da musste das irgendwie ja gleichzeitig existieren. Das war kein Problem. Wiederum also ein Schlag Gottes gegen diese Götterverehrung. Und jetzt wollen wir das noch sehen aus einer Perspektive mit den Augen in Ägypten selber. Es waren ja alles Wunder Gottes, übernatürliches Eingreifen. Und trotzdem sieht man Verbindungen zu gewissen Naturphänomenen. Aber auch die ganz normalen, nicht übernatürlichen Dinge in der Natur, die sind in Gottes Hand. Oder wir haben ein sehr weltliches, mechanistisches Denken. Oft denken wir, wenn es blitzt, dann sind das einfach so Entladungen. Und denken gar nicht mehr daran, dass Gott wirklich aktiv das Geschehen der Natur in der Hand hat. Auch die ganz natürlichen Phänomene. Im Buch Hiob wird gesagt, Gott donnert wunderbar mit seiner Stimme. Wenn es ums Gewitter geht. Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal bei einem Gewitter gedacht, Gottes Stimme ist wunderbar? Ja, das ist, weil wir so stark von der Aufklärung her beeinflusst sind in unserem Denken. Wir denken ganz mechanistisch und sehen nicht mehr, dass selbst die Naturgesetze Gottes aktives Handeln sind. Kolosser 1, Vers 17, der Herr Jesus hält alle Dinge zusammen. Gut, das Nilwasser kam ja über die Ufer, August, September. Das waren diese wichtigen Fruchtbarkeit bringende Überschwemmungen. Die wurden aber hier zum Fluch. Und es gibt in Ägypten eine Mikrobe, Flagellates, die kann dann bei zu starken Überschwemmungen zu Überproduktion führen und die führt dann zu rot, die färbt das Wasser rot. Aber das war ja da so extrem, so furchtbar, dass überhaupt das Wasser nicht mehr zu trinken war. Also man kann es nicht einfach so natürlich erklären, sondern es war in einem, das, was natürlich möglich wäre in einem gewissen Rahmen, war so übertrieben da. Und das führte zu einem Fischsterben. Das wird ja auch gesagt, dass die Fische starben. Ja, und dieses Fischsterben führt natürlich zu Infektion. In Ägypten ist da möglich die Infektion durch den Bacillus anthracis. Und der infizierte natürlich die Frösche. Also diese toten Fische führten die Frösche zur Flucht, kamen aufs Land. Aber das auch nicht in einem normalen Maß. Das war so extrem, so völlig ungewöhnlich. Das ganze Land Ägypten war überfüllt. Also die Reproduktion war dermaßen abnormal, dass überall die Frösche waren. In allen Haushaltungen, im Backofen drin, im Bett des Pharao waren die Frösche. Das ist abscheulich. Im Ehebett waren die sogar. Das hat auch seine Bedeutung, kommen wir noch darauf. Alles war voll, überall, der ganze Alltag erfüllt von Fröschen. Nun, die Stechmücken, das könnten in Ägypten für die Situation dort speziell die sogenannten Sandfliegen sein. Und das ist dann wieder im Zusammenhang mit der zu hohen Überschwemmung, dass das zu einer starken Brut geführt hat. Aber wieder als göttliches Wunder dermaßen abnormal hoch, dass das ganze Land davon geplagt wurde. Dann die Hundsfliegen könnte man in Verbindung bringen mit einer speziellen Fliege in Ägypten, Stomochus calcitrans. Das macht ja nichts, der Name. Wir kennen die sowieso nicht, oder? Und auch wieder wegen zu hoher Überschwemmung, starke Brut. Aber jetzt die Folge sehen wir nachher noch. Wir gehen zur fünften Plage, die Viehpest. Als eine Folge dieser Infektionskrankheit, als Folge wegen der Infektion der Frösche, die wurden ja, kann man sich vorstellen, mit dem Bacillus anthracis infiziert. Die kamen aufs Land, starben dann in Massen und das führte wieder zur Infektion, die Viehpest. Die nächste Plage, die Geschwüre, kann man gerade erklären eben durch durch die Krankheitsübertragung durch diese Hundsfliege. Und dann sind wir bereits im Januar, Februar mit dem Hagel, denn es wird ja erwähnt dort der Flachs und die Gerste. Und die werden gerade in dieser Zeit in Ägypten reif. Und dann die Heuschrecken, eine Folge von den starken abyssinischen Regen, die zu hohen Überschwemmungen in Ägypten geführt hat. Und dann kommen diese Heuschrecken. Aber auch in einem so furchtbaren Rahmen und genau zeitlich gestaffelt, so wie Gott das vorausgesagt hatte. Also es wird nichts hier natürlich erklärt, sondern wird einfach gezeigt, wie Gott in der Natur Wunder wirkt und übernatürlich wirken kann. Und dann sind wir zeitlich schon ein bisschen weiter. Im März kommt dann der Hamsin auf. Das ist der berühmte heiße, unerträgliche Wüstenwind, der so im Allgemeinen 50 Tage dauert im Nahen Osten. Auch in Israel kennen wir den Hamsin. Das ist die Zeit, wo die Leute dann beginnen zu spinnen in Jerusalem. Es ist so unerträglich. Hamsin heißt auf Arabisch 50. Das ist der 50er Wind, der dann eben in einem so schrecklichen Maß gewütet hat, dass durch das Aufwirbeln all des Staubes in Ägypten eben eine greifbare Finsternis entstand. Siehst du, die Finsternis war zum Greifen im Bibeltext. Und dann kam die Erschlagung der Erstgeburt durch Gott direkt. Und das sind wir im Passamonat, Nisan, März, April. Das heißt also, man könnte diese 10 Plagen in den zeitlichen Rahmen von einem halben Jahr einfügen. Gut, also das sind jetzt einige Dinge, das sind einfach Überlegungen, das ist nicht das letzte Wort, das darüber gesprochen worden ist, aber einfach so, um zu zeigen, was man sich da so denken kann, wie Gott in der Natur Wunder gewirkt hat. Jetzt wollen wir uns aber fragen, was denn dies alles für uns zu bedeuten hat. Prophetisch. Wir schlagen auf 2. Timotheus 3. Da werden die letzten Tage der Christenheit beschrieben. Also die Endzeit. Das ist nach anderen Stellen in der Bibel die Zeit, wenn das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter zurückkehrt. Also wir sind davon sehr direkt betroffen. 2. Timotheus 3. Es handelt sich übrigens um das Testament von Paulus. Denn das hat er aus der Todeszelle in Rom als letzten Brief, als Vermächtnis für die Gemeinde, für den einzelnen Gläubigen geschrieben. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Gottseligkeit oder Frömmigkeit haben, ihre Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Und dann Vers 8. Gleicherweise aber wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, also widerstehen auch diese der Wahrheit. Menschen, verderbt in der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens. Sie werden aber nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch dir von jenen es wurde. 13. Böse Menschen aber und Gaukler oder Wundertäter werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die letzten Tage der Christenheit. Da sind wir also noch vor der Entrückung. Denn Timotheus wird angesprochen als Vertreter der Gläubigen der Gemeinde. Und es wird gesagt, wie er sich in dieser Zeit, also wie der Gläubige, der einzelne Gläubige sich in dieser Zeit verhalten soll. Es wird nicht beschrieben, das Heidentum, das wird in Römer 1 beschrieben, mit ganz ähnlichen Worten. Es wird hier beschrieben, wie die Menschen, die durch Christentum eine Moral bekommen haben, diese in der Endzeit wieder verwerfen. Also einen moralischen Bruch mit der Vergangenheit vollziehen, wie das seit den 60er Jahren bei uns geschehen ist. Das war eine Zeit, die 60er Jahre. Ich mag mich noch gut erinnern, wie ich das trotz des Alters irgendwie sehr, sehr bewusst erlebt habe, dass dieser Aufbruch, diese Stimmung damals in Zürich und dieses jetzt Schluss mit dem Alten, jetzt ganz neu, ganz anders und Drogen und so weiter. Ja. Und jetzt wird gesagt von dieser Zeit, die Menschen werden so unmoralisch sein. Der erste Punkt dieser 18 Punkte ist eigenliebig. Ein Megatrend heute ist Selbstliebe. Das sagen uns die Meinungsforscher. Der langen Rede kurzer Sinn. In dieser Endzeit wird gesprochen über Jannes und Jambres, die Mose widerstanden haben. Diese Namen finden wir nirgends in 2. Mose. Nirgends in der Bibel. Aber in der aramäischen Übersetzung der Rabbiner, im Targum, 2. Mose 7, Vers 11, werden diese Zauberer dort mit diesen Namen versehen. Also die jüdische Tradition hat die Namen bewahrt. Und im Neuen Testament tauchen sie auch hier auf. Das war eine richtige Tradition. Diese zwei Zauberer, Jannes und Jambres, haben der Wahrheit, haben Mose, dem er das Wort Gottes gegeben hat, Widerstand geleistet. Wie haben sie das gemacht? Sie haben die göttlichen Wunder imitiert. Sie konnten auch die Stäbe auf den Boden werfen, es wurden Schlangen. Sie konnten auch die Hand reintun, dann kamen sie aussätzig raus, wieder rein, sie waren wieder gesund. Sie konnten auch Wasser in Blut verwandeln. Sie konnten auch Frösche vermehren. Sie konnten nicht aus Staub Stechmücken machen. Man sagt nicht, das ist Gottes Finger. Es gab Grenzen, wo aus wirklich toter Materie Leben entstehen sollte, da kann Satan auch nicht. Das ist Gottes Ehre. Also, wir sehen diese Zauberer gerade in Verbindung mit den drei ersten Plagen. Und dann verschwinden sie, sie machen nichts mehr nach. Kommen sie in den Hintergrund. Also diese letzten Tage, wo diese Zauberer Jannes und Jambres auftreten und Gottes Zeichen und Wunder nachmachen, das ist gerade die letzten Tage, wo die Gemeinde noch auf Erden ist. Jetzt wollen wir das übertragen. Die erste Plage war, der Nil wurde zu Blut. Die Quelle des Lebens und damit der Lebensfreude wurde zerstört, wurde zum Ekel. Und sehen wir das nicht in unserer Zeit, dass Dinge, die Gott gegeben hat als Quelle der natürlichen Lebensfreude, kaputt gemacht werden. Zum Beispiel die Ehe. Die Beziehung in der Ehe mit all dem, was es umfasst, in allen ihren Facetten, ist doch von Gott gegeben worden für die Freude des Menschen, dass eine irdische Erfüllung erlebt. Und gerade in der Endzeit erleben wir heute, wie das für so viele Menschen zur Hölle wird. Und so viele Ehen gehen kaputt. 2 von 3 werden geschieden und die dritte ist damit noch nicht garantiert, dass es schön ist. Das ist unglaublich. Und damit auch die Familie Kinder bekommen, es sollte doch etwas sein, was Gott vorgesehen hat, um irgendwie schöne Erlebnisse miteinander zu haben, als Bereicherung im Leben. Kinder als Gabe Gottes. Aber das kann in der Endzeit erlebt man das auf ganz besondere Weise, wie das für viele ein Ekel ist, Familie. Und die Beziehungen kaputt sind zwischen Kindern und Eltern. Und der Beruf, die Arbeit, ist ja etwas, was Gott gegeben hat vor dem Sündenfall. Gut, nach dem Sündenfall kam noch der Fluch der Dornen dazu. Der Schweiß. Aber ich meine, jeder, der arbeitslos ist, weiß zu berichten, dass es ein Segen war, zu arbeiten. Aber für wie viele Menschen in unserer Gesellschaft ist der Beruf, gerade auch durch die gesellschaftlichen Zwänge am Fließband und so weiter, etwas Ekelhaftes geworden. Dass man einfach irgendwie durchstehen muss. Und wo viele Menschen gar nicht schuld sind, dass sie keine Freude haben an ihrer Arbeit, sondern die Arbeit ist wirklich so unmöglich. Und man freut sich auf eines Freitagabend. Aber so schnell ist wie der Montagmorgen. Also das, viele Menschen erleben, dass das, was eigentlich Gott gegeben hat, auch zu einer irdischen Erfüllung, dass auch Befriedigung gibt. Arbeit, die ein Ergebnis bringt, bringt auch Befriedigung. Gut, vielleicht würde man sagen, aber wir Christen, wir sollten nicht zu sehr so, ja, uns befriedigen, was wir geleistet haben. Aber sehen wir nicht im Schöpfungsbericht, als alles fertig war, Gott hat seine Werke angeschaut, hat sich daran gefreut. Und Gott möchte auch, dass der Mensch, wenn er Dinge tut, sich dann freut, was jetzt zustande gekommen ist. Es geht nicht um Hochmut, das ist böse. Aber Freude an dem, was wir an Gelingen bekommen haben aus der Hand Gottes. Und für viele Menschen erleben, das ist ein Fluch heute. Und so könnte man also weiterfahren mit Beispielen, wie das sich heute ein solche Nilwasser zu Blutplage auswirkt. Dann haben wir die Frösche. Ich habe ja schon erklärt, Hekt, die Göttin mit Froschkopf, das war eigentlich eine Gestalt von Hathor, der Liebesgöttin. Und die Frösche hängen also zusammen mit Sexualität, aber mit Perverser. Die Frösche, was fällt auf? Die haben keine Kleider. Die sind wirklich splitternackt. Und man muss mal das sexuelle Verhalten betrachten, der Frösche im Teich. Das ist so widerlich. Die liegen alle aufeinander und das sind unabhängig von Geschlecht alles durcheinander. Das ist wirklich, könnte man sagen, Perversion, Promiskuität im Extremsten. Also Hetero- und Homosexualität, alles durcheinander, Partnerwechsel, alles durcheinander. Natürlich, es sind Tiere. Es geht ja um ein Bild in der Natur. Aber was hat das zu bedeuten? Das ganze Land Ägypten war überfüllt von Fröschen. Und die Bibel sagt ausdrücklich, sogar im Bett des Pharao. Und sogar bei den alltäglichen Sachen, die springen aus dem Ofen raus. Was hat sexuelle Perversion zu tun mit Sportautos? Wir erleben wirklich, wie unsere Gesellschaft ist so aggressiv, überfüllt von Fröschen. Man kann auf der Straße kaum gehen, überall sind die Frösche an allen Straßenecken. Und verbunden mit allen möglichen Dingen des Alltags. Und man geht zum Briefkasten, holt die Post und da kommen die Frösche raus. Wäh! Ägypten überschwemmt mit Fröschen. Eine schreckliche Plage. Und denken wir daran, die Trennung Israel-Ägypten kommt erst ab der vierten Plage. Israel war genauso betroffen von der Plage wie Ägypten. Und das will uns auch etwas sagen, dass die Frösche machen nicht Halt vor christlichen Familienhaustüren. Aber noch etwas. Die Frösche werden in der Offenbarung auch noch erwähnt. Die kommen ja sonst nur in Verbindung mit Ägypten vor, in der ganzen Bibel, wo über Frösche gesprochen wird. Aber in Offenbarung 16, Vers 13, und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Hier haben wir diese nackten Tiere wieder, aber es wird hier gesagt, es sind unreine Geister. Und es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun. Ganz Ägypten überfüllt. Da haben wir die totale esoterische Welle. Esoterik ist ein Milliardenmarkt geworden jetzt in der Schweiz. Also da haben wir auch in dieser Hinsicht diese Frösche, die machen von nirgends machen die Halt. Die kommen in alle Bereiche des Lebens hinein, in die Kindergärten, in die erste Klasse, zweite Klasse und so weiter, überall. In die Arztpraxis, ja gut, ihr könnt ja selber aufzählen, überall kommen die rein. Und diese Zauberer haben auch das noch vermehrt. Die haben nichts dagegen tun können, die haben es nur noch schlimmer gemacht. Aber wenn wir auf einer Insel wären und nichts von Europa und Nordamerika wüssten, eins können wir aus dieser Stelle ableiten, 2. Timotheus 3. In der Endzeit wird es ein paar Zeichen und Wunder geben. Und wenn wir auch sehen, der Herr Jesus, wenn er über die Endzeit spricht, Matthäus 24 und in so vielen anderen Stellen, wo über Endzeit gesprochen wird, immer wieder kommt die Warnung vor Verführung. Und Verführung ist also so, dass man als Gläubiger auch in der Gefahr ist, reinzufallen. Und Paulus hat gesagt, 2. Timotheus 3, Vers 13 haben wir gelesen, böse Menschen, aber und Wundertäter, Goes heißt Gaukler oder Wundertäter, werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also, Heiler und so weiter, da gibt es ein Fortschreiten, gewissermaßen wellenförmig, ja? Und was kann man dagegen machen? Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Also was er von Paulus an neutestamentlicher Belehrung hatte. Und dann sagt Paulus in Vers 15, und die heiligen Schriften, die du von Kind auf kennst, Timotheus aus jüdischem Elternhaus kann das Alte Testament. Neues Testament, Altes Testament. Vers 16, alle Schrift ist von Gott inspiriert. Daran müssen wir uns halten. Dann können wir dieser Froschplage entgehen. Also Imitation der Zeichen und Wunder Gottes. Und dadurch wird eigentlich letztendlich Widerstand geleistet gegenüber Gottes Wahrheit. Die Zeichen und Wunder der Apostel, die werden in der Endzeit nachgeahmt. Gut, und Mose als Vertreter der Wahrheit Gottes. Wir haben auch gesehen, ist auch ein Bild des Herrn Jesus. Wurde geboren wie der Herr Jesus und dann wollte er nach seinem Volk sehen. Seine Wunder, die sind nun in der Schrift fixiert worden mit einem ganz bestimmten Ziel. Johannes 20, Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Also die Zeichen und Wunder des Christentums, die haben wir schon in der Bibel bezeugt und die werden in der Endzeit nachgeahmt. Ich komme zur dritten Plage, Stechmücken. Die ziehen Blut heraus. In 3. Mose 17, Vers 11 wird gesagt, das Leben, oder man kann es auch übersetzen, die Seele, ist im Blut. Das heißt natürlich nicht, dass der Sitz der Persönlichkeit im Blut ist, sondern eben Nefesh heißt Leben und auch Seele. Das Leben ist im Blut, aber in der übertragenen Bedeutung symbolisiert es hier die Seele, die angezapft wird. Und heute spricht man von einer Volkskrankheit, wenn es um Depression geht. So viele Menschen werden angezapft von diesen Sandfliegen, was die Seele anbetrifft. Und hier wieder kein Unterschied zwischen Israel und Ägypten. Beide sind betroffen. Und wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, das Problem der Depression auch in der Gemeinde, dann bekommt das doch eben endzeitliche Bedeutung. Aber dann kam die Aussonderung Israel für sich. Und wir können nun die nächsten drei Plagen als Gruppe in Beziehung bringen mit der Zeit nach der Entrückung, die der Jesus dort bezeichnet, Matthäus 24, Vers 8, als der Anfang der Wehen. Diese scheußlichen Hundsfliegen, die auch Krankheit übertragen, symbolisieren etwas von dieser Gesetzlosigkeit, die Überhand nimmt. Lieblosigkeit, Betrug, Verführung. Matthäus 24, 4 bis 14. Dann kommt die Viehpest, ein Schlag auf den Besitzstand. Bei dem Siegelgericht in Offenbarung 6, 5 bis 6 wird genau das vorausgesagt, wie ein endzeitlicher Schlag auf den Reichtum der westlichen Länder kommen wird. Und dann die Geschwüre. Dort wird gesagt in 2. Mose 9, dass die auch bei den Zauberern ausgebrochen sind. Und dann konnten sie nicht mehr vor Mose stehen. Die schämten sich. Man muss daran denken, bei den Ägyptern in ihrer Religion war ja die Haut und die Schönheit der Haut etwas ganz, ganz Wichtiges. In religiöser Hinsicht. Und die Priester, die haben sich ja kahl geschoren. Und die haben gut auf ihre Haut aufgepasst. Und auch wenn jemand gestorben war, dann hat man die Haut einbalsamiert, damit sie ja nicht verwest. Und jetzt diese Zauber, denen die Haut so wichtig war, da kamen die Blattern raus. Und da wurde wirklich ihr Unverstand allen offenbar. Und das haben wir gelesen, 2. Timotheus 3. Aber sie werden nicht weiter fortschreiten, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie auch der jener es wurde. Zurückverweisen auf Jannes und Jambres. Also in dieser Zeit kommt die Bosheit und Torheit, also die bösartige Torheit des Menschen, dann voll zum Ausdruck. Und dann haben wir die nächste Dreiergruppe. Die entspricht dem, was der Herr Jesus in Matthäus 24, 21 bezeichnet, als die große Drangsal, der Hagel. Und da wird es ausdrücklich gesagt in 2. Mose 9, Vers 18, das war ein so schlimmer Hagel, wie man das seit Gründung des ägyptischen Reiches noch nie erlebt hat. Und genau bei der großen Drangsal sagt der Herr Jesus, Matthäus 24, 21, es wird so schrecklich sein, wie es noch nie war, von Anfang der Welt an, noch je wieder sein wird. Merken wir, wie das sich wirklich eindrücklich deckt. Dann kommt die Heuschreckenplage. In Joel 1 bis 2 wird die katastrophalste militärische Zerstörung Israels in der großen Drangsal beschrieben als eine Heuschreckeninvasion. Durch eine Armee, die so riesig sein wird, wie man das noch nie zuvor gesehen hat. Eine Invasion. Und nach Daniel 11, 40 bis 45 wird das geschehen unter der Führung des Königs des Nordens. In der Bibel immer eine Bezeichnung für Syrien. Israel wird total überrannt werden in der Drangsalszeit. Jesaja 28 bis 29 beschreibt das auch, wie Israel Jerusalem wirklich bis aufs Äußerste durch die Not gehen wird. Und dann haben wir Finsternis. Und eine der letzten Plagen in der Offenbarung, 16, 10 bis 11, ist plötzlich eine tiefste, totale Finsternis, die über das endzeitliche Reich ausgegossen wird. Also es ist die totale geistliche Verdunkelung. Und dann kommt die 10. Plage, Gott kommt selbst. Und das entspricht in Offenbarung 19, 11 der Wiederkunft Christi, um Israel dann endgültig zu befreien aus der Drangsal. Also wir können das so einteilen, die ersten drei noch unsere Zeit vor der Entrückung, die nächsten drei die Zeit nach der Entrückung, aber vor der großen Drangsal, die nächsten drei, die große Drangsal von 3,5 Jahren und dann die Wiederkunft Christi. So, jetzt möchte ich zum Schluss, ich sehe das unklar, war ich, habe mich versprochen, oder? Ja. Ich möchte zum Schluss kommen mit vielleicht noch ein paar kleinen Einzelheiten. In Hebräer 11, 23 wird der Glaube der Eltern von Mose so besonders gelobt. Sie haben das liebliche Kind bekommen und da haben sie sich gesagt, das ist so schön, das Kind. Wir sind überzeugt, Gott hat einen Plan mit diesem Kind. Wir haben dann aus Glauben gehandelt, wie können wir dem König gehorchen und trotzdem ihn retten. Sie haben ihn in den Nil gebracht, wie der König das wollte. Aber ein bisschen speziell, ja? Und dann hat das Gott auch diesen Glauben so belohnt, dass Mose schließlich von seiner Mutter gesäugt werden konnte. In der damaligen Zeit vielleicht 3-4 Jahre lang. Und dann ging es an den Hof Ägyptens. Aber als Mose dann groß war, mit 40 Jahren, das wird auch so gelobt in Hebräer 11, 24, da hat er sich dann plötzlich geweigert, ich möchte nicht ein Sohn der Tochter des Pharaos sein. Ich möchte mit diesem Sklavenvolk zusammengehören. Und glaubt, der hat ja eine tolle Bildung gehabt. In Apostelgeschichte 7 wird gesagt, in aller Weisheit der Ägypter unterwiesen. Der konnte fließend Hieroglyphenschrift lesen. Der konnte Mathematik, Astronomie und alles mögliche. Eine wunderbare Bildung. Und dann mit 40 Jahren wird er so und sagt, ich möchte mit diesem Volk zusammengehören. Ein Sklavenvolk, völlig ungebildet. Aber wie kommt es dazu? Ja, da ist die Saat aufgegangen von den ersten paar Jahren. Was hat die Mutter ihm erzählt? Von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und in diesen ersten 3 Jahren, oder 4 Jahren des Säuglings, da hat er also die Lektion mitbekommen für sein Leben. Die Frage stellt sich, wann beginnen wir mit den Kindern, mit dem Unterricht? Ihnen die Bibel, ihnen den Erlöser groß und wertvoll zu machen. Es sind diese frühesten Jahre, die sind ganz entscheidend. Und wenn es nicht sofort kommt, vielleicht mit 40, sagen sie dann, ich möchte nichts mehr mit diesem Party um Party am Hof des Pharao. Ich möchte mit diesem Volk zusammen sein, denn es hat die Verheißungen Gottes. Gewaltig. Aber es zeigt etwas über diese ersten paar Jahre. Es ist so wichtig, dass die Mutter Zeit hat in dieser Zeit. Der Glaube von Mose beim Passa und beim Exodus wird gelobt in Hebräer 11, 27 bis 28. Er hat das alles aus Glauben gemacht, dieser Auszug aus Ägypten. Das Leben von Mose ist ja aufgeteilt in 40, 40, 40. 40 Jahre am Hof des Pharao, dann 40 Jahre in der Wüste, und dann die Liebesgeschichte mit Zipporah und so, ja. Schöne Geschichte. Und den 2 Kindern... Und dann 40 Jahre das Volk Gottes durch die Wüste führen bis zum Eingang nach Kanaan. Aber es zeigt uns, die 40 Jahre waren nützlich. Mose konnte gut schreiben. Und er hat dann nicht die Hieroglyphenschrift genommen, sondern die ganz einfache Buchstabenschrift, die kanaanäische Buchstabenschrift. Und so hat er die 5 Bücher Mose schreiben können. Und er hat diesem ungebildeten Sklavenvolk hat er die ersten 5 Bücher der Bibel geschenkt. Gott hat also seine Ausbildung geheiligt für seinen Dienst. Das ist das Schöne. Er musste nicht alles vergessen. Aber ein Problem war, es wird ja gesagt von Mose, dass er ein beredter Mann war. Und trotzdem sagt er doch Gott, ich kann nicht gut sprechen, ich möchte nicht gehen. Ja, wie soll man das verstehen? Dann hat Gott gesagt, ja gut, dann macht das Aaron für dich. Der konnte sehr gut Ägyptisch sprechen. Aber wie war es mit Hebräisch? Der hat ja nur in den ersten paar Jahren hat er Hebräisch gesprochen zu Hause. Der hatte also Mühe, fließend Hebräisch zu sprechen. Der kann doch nicht zu denen gehen. Mein Ivrit, das reicht doch nicht. Dann soll Aaron für dich sprechen. Du sagst ihm auf Ägyptisch, er übersetzt auf Ivrit, ja? Hebräisch. Und so ist es auch gegangen. Aber Mose hat dann Hebräisch so perfekt gelernt, dass er ein literarisches Hebräisch beherrschen konnte. Und so hat er den Pentateuch, die 5 Bücher Mose, in einem perfekten Hebräisch abfassen können. Aber dank eben seiner guten Bildung, für Gott geheiligt. Er musste 40 Jahre in der Wüste Schafe hüten und dann war er fähig, ein Volk zu führen. Er war nicht ein Jäger wie Nimrod, ein Hirte. Die sind ganz anders. Die können eingehen auf die Bedürfnisse von einem Schaf. Und so ist es eben ein sehr schönes Bild. Wie sieht Führung im Volk Gottes aus? Wir brauchen keine Jäger. Wir brauchen solche, die interessiert sind an Problemen von Schafen. Und dann möchte ich noch hinweisen auf etwas Schönes in Verbindung mit dem Passalam. sind einfach so ein paar Perlen, die ich noch am Schluss jetzt herausziehe. 2. Mose 12, Vers 6 wurde ja gesagt, dass man 4 Tage vor dem Passa musste jede Familie ein Lamm nach Hause nehmen und bereit machen. Aber da war ja noch die Plage der Finsternis. Und dann kam direkt die Plage mit der Erstgeburt. Die haben also das Lamm reingenommen, 4 Tage vorher, und dann kam 3 Tage Finsternis. Und am 4. Tag kam dann die Schlachtung des Passas. Aber in 2. Mose 10, 23 wird gesagt, dass es war totale Finsternis in Ägypten. Aber in Gosen, bei den Israeliten, war Licht in ihren Häusern. Die hatten das Lamm, die hatten Licht. Und in Offenbarung 21, 23 heißt es beim neuen Jerusalem, es braucht kein Licht, diese Stadt, denn ihre Lampe ist das Lamm. Das sind christliche Familien, die haben das Lamm. Und das ist gewissermaßen das Licht in einer geistlichen Orientierungslosigkeit. Auf Englisch gibt es noch ein schönes Wortspiel, denn Lamb und Lamp, das tönt sogar noch gleich. Aber es geht nur so auf Englisch, ja. Aber so kann man sich es wenigstens merken. Das ist eine Eselsbrücke, um sich das Lamm zu merken. Und dann noch ein Detail. Die Schlachtung des Passa sollte nach Vers 6 zwischen den 2 Abenden geschehen. Das ist deutsch und es ist doch nicht deutsch. Das gibt es ja gar nicht, zwischen den 2 Abenden. Das ist das hebräische Wort Arbaim. Das kann man nicht übersetzen, weil es kein deutsches Wort gibt. Es bezeichnet die Zeit ab der Eindunkelung, wo die Sonne beginnt unterzugehen, bis zur Dunkelheit. Das heißt, in Israel ist das speziell die Zeit von 3 Uhr bis 6 Uhr. Also ab 3 Uhr nachmittags begann die Schlachtung der Passalämmer in Ägypten. Und wir wissen doch aus Matthäus 27, 46, dass um die 9. Stunde von 6 Uhr morgens gerechnet, ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Die haben also damals in Ägypten schon die Todesstunde des Erlösers durch die Schlachtung der liebgewordenen Lämmer durchgeführt. Das war schlimm für die Kinder. Die haben eine Beziehung bekommen. Die haben nicht einfach irgendein Lamm ist geschlachtet worden, sondern die hatten 4 Tage das Lamm. In der Wohnung. Wenn wir ein Lamm 4 Tage in die Wohnung nehmen, da hätten wir also einige Anwärter. Die würden ihr Herz daran binden. Und dann sagt der Vater, und jetzt schlachten wir es. Und wir schneiden ihm die Halsschlagader auf und das Blut muss an die Türe. Das war eine Lektion Gottes, um zu zeigen, was war das, der Tod des Erlösers. Das konnten die Kinder auch mitempfinden. Und dann kam ja diese Nacht. Und der Erstgeborene, das war eine Horrorzeit. Vater. Und wenn es dann doch nicht klappt, ja, Gott hat gesagt, wenn er das Blut sieht, geht er vorüber. Ja, aber ich habe trotzdem Angst. Ja, ob du Angst hast oder nicht, er hat gesagt, wenn er das Blut sieht, geht er vorüber. Es war also unabhängig von der inneren psychischen Verfassung des Erstgeborenen. Er konnte Angst haben und Gott ging von ihm vorüber. Er konnte glücklich sein, dass er verschont wird und Gott ging vorüber. Und das ist eine schöne Anwendung auf Menschen, die wirklich den Herrn Jesus als Retter aufgenommen haben. Gegessen. Nicht nur gekostet. Gegessen. Wirklich ihn als Erlöser 100% angenommen. Die ihr Herz wirklich die Wahrheit sagen ließen vor Gott. Nicht verhärtet haben. Und plötzlich bekommen sie wieder Angst und vielleicht gehe ich doch verloren. Und ich weiß ja gar nicht, wie ich in der Zukunft bin. Und dann können wir sagen, ob du jetzt Angst hast oder nicht. Es kommt nur auf das Blut des Lammes an. Es hängt überhaupt nicht daran von dem ab, ob du jetzt in Angst und Bange, ob die Angst und Bange ist. Es hängt ab, ob das Blut an der Tür ist. Fertig. So kann man vielleicht jemanden, der so in Not kommt, wirklich die Sicherheit in Christus vermitteln. Ja, die Zeit ist vorüber.
Sie hörten soeben von Roger Libi den dritten Teil des Themas Die 10 Plagen Ägyptens, 2. Mose Kapitel 1 bis 12.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den dritten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.